Liebe Gemeinde,
hatte Johannes der Täufer nicht eigentlich recht, als meinte, Jesus sei viel zu sonnig? Es gab sicher wenig Grund, die Türen der Gnade so weit zu öffnen, wie Jesus da staat. Was für eine entartete Gesellschaft von Huren, Zöllnern und Lügnern. Was für ein Durcheinander an Ungerechtigkeit. Zu Recht hat Johannes sie gegeißelt, oder? Die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume, so hat gesagt. Das war eine Sprache, die verstand jeder, der noch einen Funken Gewissen hatte. Johannes hat recht, sagten die Leute tief im Inneren. Lange konnte es nicht mehr dauern, da würde die ganze Ordnung knarrend zusammenbrechen. Und dann Jesus, der seine Karriere mit einer Hochzeit in Kana beginnt, wo er den Wein der Freude in Überfluss fließen lässt. Und danach all die wunderbaren Dinge, die in dem Brief aufgelistet sind, den die Johannesjünger ihrem Meister zugeben hatten. War das nicht völlig fehl am Platz? In diesen Zeiten, in dieser Welt. Jesus, du bist zwar ein Cousin von mir, aber geistlich liegen wir doch meilenweit auseinander. Manche glauben, Johannes, mit seinen kritischen Fragen, man kann das auch in die Kommentare lesen, manchen glauben, Johannes in Lukas 7, der protestierte dagegen, dass von Jesus nicht aus dem Gefängnis befreit worden war. Sitzt dann nur da und Jesus backt süße Brötchen, anstatt diesem Schurken Herodes einmal gut die Wahrheit zu sagen und seine Freilassung zu erzwingen. Aber das, liebe Gemeinde, ist wirklich nur von uns her gedacht. Persönliches Leid sollte, meinen wir, nicht zu einem Gläubigen gehören und schon gar nicht zu einem so tief frommen Mann, wie es der Täufer war. Also raus aus dem Gefängnis. Daarvoor is de Heer gekomen, oder? Om ons te bevrijden. Steht ook bij Jesaja. Maar jetzt übersehen wir was. Wir übersehen, dass Johannes ein Prophet war. Und für einen Propheten ist entscheidend die Botschaft. Die Botschaft, die brengt. Wellness-suiten komen daar aan letzter Stelle. Ware profeten zijn je dat immer bewust. Meteen wat ik sage, riskiere ik mijn leven. Also, Johannes passierte im Gefängnis nichts Ungewöhnliches. En dat wist hij. Nein, het is wat anders. Wat wird aus meiner Botschaft werden? Dat beschäftigte den Teufel. Sind die Drohungen, mit denen ich gekommen bin, dann leer und sinnlos? Das war sein Problem. Nicht wann werde ich endlich befreit, sondern was wird mit meiner Botschaft? Achtung, das wissen wir doch, Johannes war der Vorläufer des Herrn. Hatte es voller Überzeugung verkündet. Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin's nicht einmal wert, in die Riemen seiner Sandalen aufzuschüren. Wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also kein Spur von Unsicherheit in seiner Botschaft. Aber woher, fragen wir, woher dann jetzt dieser Zweifel? Bist du es? Oder bist du es nicht? Naja, sagst du, das kann ich mir ein bisschen vorstellen. Hatte Johannes nicht auch gesagt, hat die Worfschaufel in seiner Hand. Damit wird sein Getreide gründlich aussieben. Den Weizen wird in seine Scheune bringen, aber das Stroh wird in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Dennoch, er zag nur wenig davon. Daher die schmerzliche Frage: Jesus, bist du es? Oder bist du es nicht? Aber nochmal, Johannes war ein Prophet. Und Propheten müssen oft Dingen sagen, die mit der Realität, die sie vor sich sehen, nicht zusammenpassen. Er fällt also mit seinem Zweifel aus seiner Rolle als Prophet. Ware Propheten kommen nicht mit Fragen, die dem widersprechen, was sie zuvor gesagt haben. Und wie verständlich auch Johannes' Frage war, der Herr konnte das nicht einfach passieren lassen. Also nachdem Johannes Jünger gegangen sind, macht er sich dran, den Schaden zu beheben. Den Schaden? Ja, denn das Volk, das wissen wir auch, das Volk hielt Johannes für einen Propheten. Hätten sie sich geirrt? Oder auch nicht? Zo zullen we deze vragen verstehen, die Jezus in vers 24 als volk stelt. Was habt ihr erwartet in der Wüste zu sehen? Ein Schilfrohr? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? He, also ein Mensch, die mal dies kann und auch mal etwas anderes. Sicher nicht. Zo kan man Johannes, zo kan man einen Propheten nicht charakterisieren, oder? Was dan? Was wolltest du dann sehen? Einen Mann in prächtiger Kleidung? Möglich, dass der Meister mit dieser Frage Johannes beim Volk ein bisschen entschuldigt. Dass er ihn ein bisschen entschuldigt für die nicht gerade höfliche Art und Weise, in der er seine Zweifelfrage in aller Öffentlichkeit zu Jesus Füßen wirft. Hätte Johannes seinen Jünger nicht sagen können, aber bitte mit diesen Fragen, warte bitte auf einen geeigneten Moment. Ein geeigneten Moment. Nimmt Jesu ein bisschen beiseite. Wie ist der Mann? Warum diese Konflikthaltung? Was wollt ihr sehen? Ein höflicher Mann? Fragt Jesus. Daarvoor moest man in die palästen zijn. Het is een pomp. Nou, zijn eerlijk. Wen wollt ihr sehen? Einen Propheten. Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten. Fühlst du? Der Herr will verhindern, dass die Menschen durch einen schwachen Moment von Propheten Johannes abgeschreckt werden. Dass sie sagen, naja, den brauchen wir auch nicht mehr ernst zu nehmen. Wir haben es gedacht. Aber es ist wieder vorbei, wie das geht. Der Herr nimmt Johannes aber sehr ernst. Er lässt seinen Wegbereiter nicht abnehmen. Vers 27, er ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der euch den Weg bereiten wird. Ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es kein größeren als Johannes. Wow! Kein größeren. Tolles Zeugnis über den Täufer, oder? Wir sehen hier die Herrlichkeit des Herrn auf Johannes herabstrahlen. Er war den Vorläufer. Darum sagt Jesus das über ihn. Und dann dieser kleine Satz. Aber der kleinste im Reich Gottes ist der große. Als er. De kleinste. Aber den spare ich mich für später. Jesus repariert den Schaden. Und es gelingt ihm. Schau mal, was Lukas jetzt über die Menschen erzählt. Dass sie froh waren, von Johannes getauft worden zu sein. Dann haben wir uns also nicht geirrt, sagen sie. Jezus gelingt es den schaden, den Johannes met zijn vragen aangericht had, wieder goed te maken. Maar verstehen wir, was hier auf dem Spiel staat? Waarom Jezus zoveel eraan liegt, Johannes als seinen Wegbereiter beizubehalten. Was stand auf dem Spiel? Schau mal, ein Bruch zwischen Jesus und Johannes wäre fatal gewesen. Es hätte die Botschaft beider geschädigt. Jetzt zurück zu der Frage, mit der wir begonnen sind. Hatte Johannes der Täufer eigentlich nicht recht, als er meinte, Jesus sei zu soft? Denn wie lässt sich die sonnige Haltung Jesu mit den Drohworten von Johannes verbinden? Die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume. Lass mich die Frage noch ein bisschen erweitern. Erinnert euch, Johannes war das Schlusslicht vom Alten Testament. Gesetz und Propheten, heißt es irgendwo im Evangelium, Gesetz und Propheten reichen bis zu Johannes. Johannes war das Schlusslicht vom Alten Testament. Und nun die Erweiterung meiner Frage. Warum ist, wenigstens so erleben wir das manchmal, warum ist das Alte Testament so streng und waarom is dat Nieuwe Testament zo milde? Johannes streng, Jezus milde. Wenn man darauf achtet wie zich die mensheid verhält, wenn man doch ziet wie es in der Welt zugeht, met Mord und Lug und Trug, had dan niet das Alte Testament met zijn strenge meer recht als das Nieuwe met zijn milde? Und ist nicht gerade heute das Wort vom Täufer, die Axt liegt an der Wurzel der Bäume, leichter zu akzeptieren als das Handeln Jesu mit seiner Heilung von Blinden, Tauben und Lahmen, mit seiner sogar Auferweckung der Toten und seiner Verkündigung des Evangeliums an die Armen. Und wenn wir an unsere Zeit denken, erscheint uns dan Jezus zonneschijn niet een beetje onwerkelijk? Is het niet gerade tijd voor die peitsche? Strafen moet zijn. Nur harte strafen. Schrekken af. Weichherzigkeit macht stinkende wonden. Man hört es überall in die politiek, in ganz Europa. Dat zijn woorden en ausrufen, auf die sich heute Christen und Nicht-Christen anscheinend einigen können. Denn auch unsere Kirchenleute, unter Kirchenleute gibt es viele Hardliner. Aber sagst du, ist das richtig, Pastor Jan? Ist es richtig, Altes und Neuen Testament so gegenüberzustellen, wie du das gerade getan hast? Jesus zitierte doch auch das Alte Testament. Als ihr einen Überblick über sein Werk habt. Hör mal, was ihr hier sagt gegen die Johannes-Schüler, steht alles in Jesaja. Jesaja 35, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und der Stumme jubelt aus vollem Hals. Und Jesaja 61, er hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen. Du hast recht. Das Alte Testament ist nicht nur streng, nicht nur bedrohlich. Die lieblichen Töne des Evangeliums hört man auch schon da. Sogar oft. Aber all das Süße des Alten Testaments, es stieß immer wieder auf den hartnäckigen Ungehorsam des Volkes. Das ist der Punkt. Die Heilsworte der Propheten waren der Bosheit der Menschen nicht gewachsen. Immer wieder nicht. Und so blieb vom Alten Testament am Ende nur noch die Drohung. Damit ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. So endet buchstäblich das Alte Testament, Malachi 4. Und da knüpft der Täufer an. Das, meine Liebe, ist die Armut vom Alten Testament und auch die Armut von Johannes den Täufer. Sie konnten kaum was anders tun als drohen. Aber wie sehr das auch zu unserer menschlichen Neigung passt, zu peitschen und die Axt zu schwingen, es ist Armut. Keine Lösung. Auch bei uns nicht. Denn im Neuen Testament kommt der Herr mit der Überraschung von Jesus Christus und seinen sonnigen Dienst. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, schreibt Paulus an die Römer. Das ist das Plus. Das Plus vom Neuen Testament. Dann auch schön, dass die Organisation, die sich entfernt über Frauen, die zweifeln sollen, das Kind geboren werden, soll man das abtreiben. Das heißt 2000 plus. Das ist richtig. Nicht nur sagen, nicht abtreiben, aber helfen. Die Liebe Christi zeigen. Siehst du, und das ist der Grund, warum unser Heiland den kleinsten in Reich Gottes für größer hält als Johannes den Täufer. Der Kleinste, der darf es sogar sehen. Der darf diese Schönheit sehen. Diese wunderbare Gnade erfahren. Kleine Kinder in Gottes Reich dürfen Gott direkt ins Herz schauen. Ins Herz seiner Vaterliebe. Das ist die Ausstrahlung von Jesus' Dienst. Vom Fest seiner Gnade, worüber Johannes gefallen war. Ja, ich sage das so. Fest der Gnade. Das ist ein Fest, eine große Feier. Ihr seid glückselig, sagt Jesus. Ihr seid glückselig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Und die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, schreibt Jakobus. Wunderbare Texte. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ist das nicht die Schlussfolgerung, wenn wir Jesus und Johannes vergleichen? Aber wie verhindern wir nur, dass das Alte Testament mit seinen Dromen und Johannes mit seiner Axt, wie verhindern wir, dass bei diesem Leuchten vom Neuen Testament das Alte Testament und den Täufer vergessen werden? Und von der frohen Botschaft überstrahlt werden. Denn, bitte nicht vergessen, wir haben schon gesehen, wie Jesus dafür gekämpft hat, um Johannes auch weiterhin ernst zu nehmen. Um Johannes weiterhin als profeet zu eren. Jesus wollte seinen Wegbereiter nicht verlieren. Meinst du, Jesus had mit seiner frohen Botschaft einen Schlussstrichen zogen unter die Botschaft von Gesetz und Propheten? Wir wissen besser von Bergpredigt. Maar zoals ik gesagt had, dat met Johannes, dat kunnen we heute vergessen. Dat is voorbij. Nein, Johannes war Teil davon. En dat wil ik euch zeigen. Damit wird das hier heute Abend wichtig, ein Lehrgottesdienst über die Verhaltung zwischen Alt und Neuen Testament. Ik wil euch zeigen, wie Jesus und Johannes in einer Linie stehen. Und dazu kommen wir zu der zweiten Lesung. Vers 20. Das heißt also zu dem Gleichnis der Pächter. In diesem Gleichnis sieht man wunderschön die Einheit vom Alten und Neuen Testament. Wir sehen, wie Jesus den letzten Platz einnimmt in der langen Reihe der Propheten, die ihm vorausgingen, inklusive den Täufer. Maar een lange Reihe von Gottes Boten, die bei den Menschen leidenschaftlich geworfen haben. Was haben sie gekämpft bei dem Volk Gottes? Gekämpft um ein Glaubensantwort auf Gottes Liebe. Aber ohne Erfolg. Immer wieder ohne Erfolg. Woraufhin ein enttäuschter Gott schließlich fragt, was soll ich tun? Es ist interessant, hoe das hier in diese Gleichnis. Gott wird dann von seinem Sohn sprechend angeführt, dass sie sagt, was soll ich dann tun? Weißt du was? Ich will meinen lieben Sohn senden. Vor dem werden sie wohl Achtung haben. Und wirklich, da kommt der Sohn, Jesus Christus. Und er kommt mit überwältigender Gnade. Aber wenn auch das wird abgelehnt, dann tritt die Drohung der Propheten in Kraft. Und die Äxte fällen auf die Wurzel der Bäume. Das ist ganz klar, was dieses Gleichnis sagt. So wie es endet. Die Gnade vom Neuen Testament, meine Liebe, ist damit ein letzter Ausweg. Gott will am Ende sein ganzes Herz noch öffnen. Aber niemand sollte sich in dieser Gnade und in diese Süße des Evangeliums irren. Das Alte Testament bleibt hinter dem Neuen. Und Johannes der Täufer bleibt auch Teil unserer Verkündigung. Nur dies. Gott bremst zuerst noch das Gericht. Halt, sagt er. Ich habe noch nicht alles versucht. Und wir? Wir mit unserer Lust an Strenge wehen uns, wenn wir uns daaraan stören. Oder wie Jesus positief es formuliert, und selig ist, wer sich an mir nicht, meine Liebe, ärgert. Und hier wende ich mich an die Hardliner unter den Christen. Und sag mal ehrlich, Hardliner sind hier manchmal alle. Hardliner. Ich kann sie verstehen, ehrlich gesagt. Jetzt muss endlich mal Schluss sein. Denken wir das nicht oft, wenn wir die Unverantwortlichen beobachten, mit ihrem Missbrauch von Sozialdiensten, mit ihrem Ehebruch, mit ihrem Mord und Gewalt und Betrug, ich zitiere. Zeitung letzte Woche. Alle seine Firmen sind pleite. Tausende worden arbeitslos. Zelfs is er in privaatinsolvent. Dennoch führt er weiter ein Luxusleben. Noch immer lebt er in Saus und Braus. Würdest du nicht sagen, hey, die Axt liegt an der Wurzel der Bäume? Wissen Sie, was uns heute droht, ist dasselbe was man am Ende des Alten Testaments wahrnimmt. Dass die Gebote und Verbote und Strafen in der Bibel unsere Fantasie am meisten weckt. Und zwar für andere Leute. Ein Trend, die sich auch bei den Schriftgelehrten und Pharisäern fortsetzt. Dem aber auch unserer Zeit nicht abgeneigt ist. Law and order. Und das oft in seiner meist äußerlichen Form, der des bürgerlichen Anstands. Und das führt dann dazu, dass wir uns nicht mehr trauen, der anderen Seite der Schrift gerecht zu werden. Der Gnade und der Vergebung und der Lieblichkeit. Und so gibt es auch in sehr viel Predigten und Verkündigungen in unserem Land ein moralistische Predigt und kein Gnadeverkündigung. Nochmal, ich kann das verstehen, warum sie das machen. Ich kann das verstehen. Weil wir Angst haben. Wir haben Angst, die Menschen könnten das missbrauchen. Diese totale Liebe. Diese totale Gnade. Aber siehst du, wie der Heiland diese helle Seite der Bibel anspricht. Mit großem Nachdruck. Das ist wichtig für uns, wenn wir missionieren. Schau nochmal die Aufzählung in Kapitel 7. Kranke werden geheilt. Blinde, lahme, taube. Sogar Tote stehen auf. Jesus, wie kannst du? Fragen wir. Meine Lieben, er kann das tun und er will das tun wegen des Außergewöhnlichsten vom Neuen Testament. Er kann es tun, weil er Gottes Lamm ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. Um den Täufer gerade mit diesem Wort zu zieren, das kann auch, diesem Täufer. Er hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das trägt die Sünde der Welt. Wegen dieses Opfers lässt der Heiland nicht zu, dass die Bibel den ganzen Bildschirm mit Verboten füllt. Jesus leugnet die dunkle Seite nicht, im Gegenteil. Aber er weist auf ihren Platz hin. Ihren Platz nach der Gnade und nicht vor ihr. Wir empfangen Gottes Gebot, um dankbar für die Gnade zu leben. Das ist die Folge. Und darum, liebe Gemeinde, schließt euch dieser großherzige Gnadenbotschaft an, wie sie auch heute erklingen dürfte. Um uns herum gibt es viele Stimmen, die nach größere, strenge und härtere Maßnahmen rufen. Ist keineswegs unverständlich. Es liegt genau auf der Hand. Aber weißt du, wir können von dieser Strenge so gefangen genommen werden, wirklich das passiert, dass wir von der Liebe Jesu für Sünder nichts mehr hören wollen. Und dass wir zu ihm sagen, wie ist es jetzt? Bist du es? Oder bist du es nicht? Bist du derjenige, der kommen soll? Oder haben wir einen anderen zu erwarten? Und selig sind die, die sich nicht an ihm ärgern. Ich umschreibe, glücklich alle, die mit dieser sonnigen Botschaft der vergebenden Liebe Gottes heute arbeiten wollen. Amen.